Ja, ich singe euch heute ein kleines Stück der Predigt. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach sie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, um Tabak und Rattenfälle, Mädchen unter Röcke schielten. Dem Gebet zum Mahl, da hieß es dann, du riechst schon wieder nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Ja, dieses Lied »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern« hat Franz Josef Degenhardt 1965 als Protestsong geschrieben. Ich habe schon ein paar haben ja das beim Proben gehört. Die haben alle, das kennen unheimlich viele. Wer kennt dieses Lied »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern«? Ja, ich bin erstaunt. Das fiel mir vor 3 Wochen ein und ich habe keine Ahnung, woher ich das kenne. 1965 geschrieben, da war ich ja erst 4 Jahre alt. Aber ich muss es also später nochmal gehört haben. Jedenfalls habe ich, als mir das einfiel vor 3 Wochen, das Lied, habe ich gedacht, das ist das Predigtthema für diesen Sonntag. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen auf dieses Lied ein. Es geht im Grunde genommen, ist es ein Protestlied gegen das Establishment, gegen die Oberschicht, die immer gesagt hat, spiel auf jeden Fall nicht mit denen da unten. Mit den Schmuddelkindern. Aber der Sohn, der eben eine gute Kinderstube genossen hat, spielt lieber mit den Arbeiterkindern im Matsch, vor allen Dingen bei den Hasenstellen. Er riecht eben nach Hase und nicht nach Seife. Der Vater, die Mutter, der Pastor ermahnen ihn, sich nicht auf dieses Niveau herabzulassen. Und mir geht es in der Predigt darum, dass mir etwas eingefallen ist, was ich hier oft in Holzhausen gehört habe. Der Pastor, die Eltern sagen ja, wir sind was Besseres, wir gehören zu einer anderen Schicht und sehen auf die anderen Leute herab. Ich habe das immer wieder gehört in den Hinterlandgemeinden, dass gesagt wurde, geh nicht dahin, wo die anderen spielen. Geh nicht auf die Kirmes. Geh nicht zum Fußball, halte dich zur Gemeinde. Ich denke, das werden die meisten wohl so mitbekommen haben, dass die Christen, auch die FEG, eben vor allen Gruppierungen, Veranstaltungen gemieden haben, was nicht so ganz christlich war, eben viel weiter unten vom Niveau her. Das galt eben vor allen Dingen auch für die Kinder, die eben nicht Fußball spielen durften. Tanzen gehen oder Ähnliches machen durften. Abgeleitet wurden diese Verhaltensregeln, denke ich, von Bibelstellen wie »Wir sind nicht von dieser Welt« oder »Stellt euch nicht dieser Welt gleich«. Und so haben sich die Christen von der Gesellschaft ferngehalten und einen Abstand geschaffen. Und wenn ich es eben mit dem Lied sagen müsste, dann hieße das früher, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Geh nicht dorthin, wo es nicht so christlich ist. So entstand in vielen Orten ein Spalt, eine Distanz zwischen den Christen und den, sag ich mal, normalen Leuten aus dem Dorf. Und das ist manchmal heute noch zu spüren. Da oben geht man nicht hin. Das sind die Heiligen. Jedenfalls die, die sich für heilig halten oder heilig sein wollen, was Besseres sein wollten auf jeden Fall. Und dann haben die Leute natürlich gesehen, die FEGler, das sind doch gar keine Besseren, die machen genauso Fehler wie wir. Das wird immer nur ein bisschen unter den Teppich gekehrt, und so, aber irgendwie kommt es dann doch raus. Also galten sie als Heuchler. Ja, die wollen was Besseres sein da oben, aber letztendlich stimmt das ja gar nicht. Ich habe in der vergangenen Woche über das Antichristusverhalten gesprochen und ich würde sagen, dass dieses Denken eben Spiel nicht mit denen antichristlich ist, weil es eben eine Distanz schafft, nicht nur zwischen der Welt und dem Dorf und der Gemeinde, sondern vor allen Dingen zwischen den Menschen, die Jesus nicht kennen, und zwischen Jesus. Gerade der Abstand wurde ja auch geschaffen dadurch. Und das ist sicherlich nicht das, was Jesus gewollt hätte, sondern der wäre hingegangen. Ganz sicher wäre Jesus auf einer Kirmes gewesen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Der hätte vielleicht auch Fußball gespielt, hätte gerne getanzt, wäre vielleicht nicht in die Burschenschaft eingetreten, aber doch zu ihren Veranstaltungen gegangen, um den Kontakt zu suchen, um mit diesen Leuten im Gespräch zu sein. Vielleicht ist es heute nicht mehr so das Problem, wie wir denken, aber ist jeder wirklich in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde willkommen? Würden wir überall hingehen, um Menschen für Jesus zu gewinnen? Und passiert es nicht doch hin und wieder, dass wir unseren Glauben, vor allem auch unser Glaubensleben, für etwas Besseres halten als zum Beispiel die anderen Christen? Meinen wir manchmal doch, dass wir etwas Besseres sind? Ich habe über Jesus nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass Jesus zu seiner Zeit auch einen Unterschied gemacht hat. Denn Jesus gehörte zu den Schmuddelkindern. Er war nämlich ein uneheliches Kind und das war damals in so einem kleinen Ort wie Nazareth mit 200 bis 400 Einwohnern, denkt man heute, sicherlich kein leichter Stand. Ob die anderen Jungs mit ihm gespielt haben oder ob sie ihn abgelehnt haben, weil er eben ein uneheliches Kind war. Und im Gegensatz zu den Frommen, die Pharisäer zum Beispiel, die sich immer bemüht haben, einen makellosen Lebenslauf der eigenen Familie vorzuweisen. Das war den Juden ganz wichtig. Ist der Stammbaum Jesu, wie ihn Matthäus und Lukas aufschreiben, gar nicht frei von Schmuddelkindern. Das ist nicht astrein, aber Gott scheint da anscheinend keinen Wert drauf zu legen. Ich glaube, dass wir aus dem Stammbaum Jesu lernen können, mit Gottes Augen zu sehen. Denn Gott hat genau die oft berufen, die eben am Rande der Gesellschaft standen oder ganz unten in der Rangliste. Alle die, die auch nicht so ganz astrein waren. Ein paar Beispiele aus dem aus der Genealogie von Jesus. Ein Vorfahre war Jakob, ein Betrüger. Ein Sohn von ihm war Juda, der vierte Sohn Jakobs mit seiner ungeliebten Frau Lea. Juda war ganz sicher kein Lieblingssohn von Jakob. Er war dann derjenige, der seinen Brüdern geraten hatte, seinen verhassten Bruder Josef, der von seinem Vater allen vorgezogen wurde, als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen. Juda hat seinen eigenen Bruder verkauft. Später hat er mit seiner Schwiegertochter geschlafen, hat mit ihr ein Kind gezeugt, er hielt sie für eine Prostituierte und wollte sie dann umbringen, als bekannt wurde, dass sie schwanger ist. Er hat darauf verzichtet, als er erfuhr, dass er der Vater ist. Der Sohn wird Peres genannt und auch dieser Mann wird im Stammbaum Jesu aufgeführt. Ich kann nicht auf die einzelnen Personen eingehen im Stammbaum, aber dazu gehören auf jeden Fall immer wieder Personen, die nicht angesehen waren in der Gesellschaft. Zum Beispiel Ruth, eine Moabiterin, die zu den Feinden der Juden gehörte. Oder böse Könige, die nicht taten, was Gott ihnen gesagt hatte. Oder König David, ein Ehebrecher und Mörder. Ich finde das total spannend, dass die Bibel den Stammbaum Jesu nicht schönt. Also zum Beispiel nur die tollen Leute raussucht, sondern genau die mit in dem Stammbaum aufführt, die eigentlich bei den Juden ganz weit unten standen. Ich finde das gut, Und ich möchte gerne davon lernen, dass die Bibel da überhaupt keine Hemmungen hat, genau das zu beschreiben. Das macht den Stammbaum Jesu auch so interessant, mal zu gucken, wer gehört denn so alles dazu? Frauen zum Beispiel, die ja nichts zu sagen hatten in der damaligen Gesellschaft, die bei den Juden wirklich ganz weit unten angesiedelt waren. 5 Frauen werden im Stammbaum Jesu genannt. Und Gott scheint das wichtig gewesen zu sein. Er hat nämlich alle diese Frauen und Männer gebraucht, um sein Reich zu bauen. Und wenn man dann weiterguckt, auch als Jesus dann älter wird und durch die Gegend zieht, die Leute, die er um sich schart, sind auch nicht Elite-Fromme. Sind nicht die ganz oben, sondern sind einfache Fischer, Zolleinnehmer und Handwerker. Und was besonders erstaunt, Frauen. Auch im Umfeld von Jesus sind ganz viele Frauen dabei, die mit ihm ziehen. Und wenn Frauen schon ein Anstoß waren für die Frommen, dann sicherlich Magdalena, Maria Magdalena, eine Prostituierte, die sich Jesus angeschlossen hatte. Und Jesus ließ sie gewähren. Er nahm sie in seine Gruppe auf, in sein Umfeld. Jesus hat den Menschen ins Herz geschaut und sich nicht von der Fassade täuschen lassen. Und so war sein Umgang mit den Männern, Menschen auch eher so, dass er eben die aufgesucht hat, die von der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Wie zum Beispiel Aussätzige, die ja auf gar keinen Fall mit irgendjemandem in Berührung kommen durften, die hier nicht nur die Krankheit hatten, sondern wer aussätzig war, der war von Gott gestraft. Der gehörte auf gar keinen Fall in die Gemeinde zu den Frommen. Oder eben die Frauen. Offensichtliche Sünder. Gerade zu ihnen ist Jesus gegangen. Wir hatten schon ein Beispiel gehört, eben in der Lesung, die Ehebrecherin. Und da, denke ich, können wir auch 2 Lektionen lernen von Jesus. Die Frommen hatten die Frau auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt und dann zu Jesus geschleppt. Und sie erwarteten jetzt natürlich von ihm, dass er sie verurteilt. So wie es im Gesetz steht, musste sie gesteinigt werden. So ein Schmuddelkind, mit dem man auf gar keinen Fall spielen sollte, weil sie eine Sünderin ist. Und die Frommen natürlich keine Gemeinschaft mit ihr haben. Sie sind etwas Besseres. Aber dann öffnet ihnen Jesus die Augen für die Realität. Er sagt nämlich, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer von euch ohne Sünde ist, das trifft sie tief. Denn da müssen sie erkennen, dass kein einziger von ihnen besser ist als diese Frau, die sie gerade im Ehebruch ertappt haben. Nach und nach lassen sie die Steine fallen, die sie ja schon für die Steinigung der Frau in die Hand genommen hatten. Wie beschämend muss es für diese Pharisäer, für diese stolzen Frommen gewesen sein, sich so zu sehen. Zu begreifen, vor dem lebendigen Gott bin ich nicht besser als diese Ehebrecherin, die ich gerade steinigen wollte. Ich gehöre genauso zu den Schmuddelkindern wie sie, wenn ich mich mit Gottes Augen sehe. Ich bin gar nicht besser. Ich habe genauso den Tod verdient wie diese Frau. Und ich muss sagen, ich finde es selber beschämend, wenn ich erkennen muss, dass ich mich über andere erhoben habe und dann feststelle, ich bin gar nicht besser als die anderen. Ich gehöre genauso zu den Sündern, zu den Schmuddelkindern. Jesus, der selbst ohne Sünde war, der hätte das Recht gehabt, den ersten Stein zu werfen. Aber er sagt zu der Frau, wenn dich keiner hier verurteilt, dann werde ich es auch nicht tun. Denn Gott möchte nicht verurteilen und ich bin nicht in diese Welt gekommen, um sie zu richten, sondern um zu retten. Darum bin ich zu dir gekommen, Frau,
um dich zu retten.
Aber er gibt der Frau auch eine Ermahnung mit: Sündige nicht mehr. Halte dich an Gott. Ändere dein Leben. Vertraue Gott dein Leben an. Bei einer anderen Begegnung muss Jesus gar nichts von einer Veränderung sagen. Der Mann erkennt sich, als er Jesus begegnet, selbst als Sünder. Er erkennt sich als jemand, der auf jeden Fall so lebt, wie es Gott nicht möchte und dass er vor Gott nicht bestehen kann. Er erkennt seine Sünde und verspricht von sich aus, dass er sich ändern und etwas gut machen will. Es ist Zachäus, ein Steuereintreiber. Und die Steuereintreiber damals wurden von den Frommen verachtet, weil sie eben betrogen haben. Sie haben überhöhte Zölle genommen, sie haben sich die Taschen selbst voll gemacht. Aber noch mehr, sie waren verhasst, weil sie eben mit den verhassten Römern zusammengearbeitet haben. Dieser Mann, Zachäus, war bei den Pharisäern auf jeden Fall ein Mann, mit dem man keinen Umgang pflegen sollte. Dann hätte man sich ja selber die Hände schmutzig gemacht. Deshalb murren die Pharisäer auch, als Jesus zu Zachäus sagt: Ich muss heute in dein Haus kommen, ich will bei dir sein. Sie beschimpfen ihn. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Er spielt mit Schmuddelkindern. Für sie war Zachäus nur ein Unreiner, ein Sünder. Und mit Schmuddelkindern spielt man nicht. Wie die Pest haben sie ihn und seinesgleichen gemieden, haben sich über ihn gestellt und ihn verurteilt. Aber Jesus geht zu ihm ins Haus. Er lädt sich selbst ein, weil er die Sehnsucht von Zachäus gespürt hat. Die Sehnsucht der Seele nach Heil und Frieden. Und Zachäus erkennt sich selbst in der Begegnung mit Jesus, sieht, wie falsch er gelebt hat und sagt dann: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Ich glaube nicht, dass der entscheidende Punkt in der Geschichte ist, dass Zachäus sein Geld zurückgeben will, sondern Jesus sagt zu Zachäus: Heute hat dieser Mann Heil erfahren. Sein Leben ist wieder heil geworden vor Gott. Und das ist doch das Entscheidende. Jesus sagt: Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus redet die Schuld nicht weg. Er sagt nicht: Ach, es ist ja nicht so schlimm. Ich kann da ja mal die Augen zudrücken. Wir kehren das unter den Teppich. Nein, Schuld wird bei Jesus immer wieder genannt, genauso wie bei der Ehebrecherin. Aber Jesus will retten und nicht verurteilen. Wenn wir als Christen Menschen begegnen, die eben schuldig werden, die Schmuddelkinder sind, dann sollten wir uns bei ihnen einladen. Dann sollten wir ihnen von Jesus erzählen. Dann sollten wir ihnen sagen, wie sehr Jesus sie liebt und dass er gekommen ist, um sie zu retten und nicht sie verurteilen. Ich denke, wir sollten gerade solche Menschen zu uns einladen, damit sie die rettende Liebe Jesu erfahren. Denn mit welchem Recht dürften wir auf andere herabsehen und denken, dass wir etwas Besseres sind, wenn Jesus doch gekommen ist, um sie zu retten? Und Jesus selbst erzählt ein Gleichnis, bei dem er klar macht, wer das eigentlich das Heil erfährt und wer nicht. Da gehen nämlich zwei Männer in den Tempel, um zu beten. Der eine ist ein ganz Frommer, ein super Frommer, ein Pharisäer. Und dieser Mann stellt sich ganz nach vorne, dankt Gott, dass er so fromm ist, dass er alle Regeln einhält und überhaupt viel besser ist als der andere Mann, der sich ganz hinten hingekniet hat. Der es gar nicht wagt, den Blick zu heben und der sich nur an die Brust schlägt und sagt: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann fragt Jesus seine Zuhörer: Wer von diesen beiden ist wohl der von Gott gerecht gesprochen wurde? Und Jesus antwortet selbst: Ich sage euch, dieser Sünder, dieses Schmuddelkind, Und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechter, weil er sich selbst erkannt hat. Die Stolzen werden gedemütigt, sagt Jesus, die Demütigen aber werden erhoben werden. Jetzt hast du vielleicht gedacht bisher, naja, ich gehöre ja eher zu den Schmuddelkindern. Ich wurde verachtet, an den Rand gestellt, in der Schule gemobbt, ausgeschlossen, vielleicht auch in der Gemeinde, weil ich nicht so fromm bin wie die anderen, weil ich eben nicht einen korrekten Lebenslauf vorweisen kann. Vielleicht siehst du dich selber eher als Schmuddelkind, als einer, der vor Gott nicht bestehen kann. Vielleicht denkst du, ich bin es nicht wert, zu Gott zu gehören. Da möchte ich dir Mut machen, dich nicht von anderen verurteilen zu lassen und dich vor allen Dingen nicht selbst zu verurteilen. Es mag ja sein, dass du mit deiner Einschätzung über dich recht hast, dass du tatsächlich zu den Sündern, den Schmuddelkindern gehörst. Aber das hält ja Gott nicht ab, dir trotzdem seine Liebe zu zeigen, dir zu begegnen, sich nach dir zu sehnen. Und das macht wieder Jesus in einem Gleichnis deutlich. Da ist ein junger Mann. Er ist von zu Hause weggegangen, lebt auf der Straße, hat ein Leben geführt, was ganz sicher nicht den Moralvorstellungen der damaligen Frommen entsprochen hat. Und am Ende landet er bei den Schweinen, ganz weit unten. Tiefer kann man nicht, weil das Schwein bei den frommen Juden als unreines Tier galt. Wer ein Schwein berührte, durfte nicht mehr zum Beten in den Tempel. Und dort sitzt dieser junge Mann jetzt, bei den Schweinen. Kein Jude hätte ihn mit der Kneifzange angefasst. So sieht sich der junge Mann auch selbst. Ich bin es nicht mehr wert, Sohn meines Vaters zu heißen, sagt er zu sich. Und es stimmt ja auch. Rembrandt hat das in seinem Bild so gemalt, der verlorene Sohn. Wie abgerissen Rembrandt diesen Mann malt. In Lumpen, schmutzig. Und trotzdem macht sich der Mann auf den Weg nach Hause. Er will nicht mehr der Sohn sein, aber doch zumindest ein Knecht seines Vaters, weil er weiß, dort habe ich wenigstens was zu essen, dort kann ich leben. Und er will dem Vater sagen, ich bin es nicht wert, weiterhin dein Sohn zu sein, weil ich ein Schmuddelkind geworden bin, ich sitze bei den Schweinen. Aber den Vater interessiert das überhaupt nicht, sondern er rennt ihm entgegen und er schließt sein Schmuddelkind, dieses stinkende Etwas, in die Arme. Er macht sich selbst schmutzig, der Vater. Und er freut sich so sehr, dass sein Sohn nach Hause gekommen ist, egal wie schmutzig es ist. Und er schließt ihn nicht nur in die Arme, sondern er feiert ein Fest für diesen Sohn. Und ausgerechnet der fromme Bruder, der noch draußen arbeitet, der auch zum Fest eingeladen wird, kann es nicht verstehen, dass der Vater, dass Gott dieses Schmuddelkind an sein Herz schließt und ein Fest feiert für ihn. Er kommt nicht zu der Feier, sondern bleibt draußen. Der größte Wunsch des Vaters ist es, dass der Sohn heimkehrt, dass wir Gottes Kinder werden. Der größte Wunsch Gottes ist es, dass du zu ihm kommst, egal erstmal, wie du gelebt hast. Und davon spricht ja die ganze Bibel, eben genau, dass Gott seinen Sohn in diese Welt sendet, damit wir gerettet werden. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, so sehr liebt er jeden Einzelnen, den er geschaffen hat, den er wunderbar gemacht hat und der vielleicht bei den Schweinen gelandet ist. Das ist Gott egal. Er möchte dich in die Arme schließen, er möchte ein Fest feiern, wenn du sein Kind wirst. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird, sagt Jesus selbst. So sehr liebt Gott dich, dass ihm nichts zu schwer, nichts zu teuer und vor allen Dingen auch nichts zu schmutzig war und ist, um dich zu retten. Jesus will, dass du lebst. Die größte Sehnsucht, der größte Wunsch Gottes ist es, dass du nach Hause kommst und lebst. Er wartet sehnsüchtig auf dich. Und er erwartet von uns, dass wir genauso wie er die Schmuddelkinder in die Arme schließen, sie umarmen und ihnen zeigen, das ist Gottes Liebe. So sehr liebt dich Gott. Amen.